Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Beim Empfang der Bundeskulturstiftung in der vergangenen Woche anlässlich des 20-jährigen Jubiläums dieser Institution kamen hochaktuelle Themen zur Sprache. Die Frage der Nachhaltigkeit treibt die Kultur in Gänze um. Die gesellschaftliche Relevanz der Bundeskulturstiftung als Innovationsmotor wurde hochgelobt. Und der Dramatiker und Schriftsteller Lukas Bärfuß stellte den Begriff der Transformation in den Mittelpunkt seiner Rede. Dabei ging es auch um das toxische Kultursponsoring, von dem sich Kulturinstitutionen seiner Ansicht nach dringend verabschieden müssen. Hören Sie die leicht gekürzte Rede von Mittwoch, dem 18. Mai, in unserer Sendefassung.
Grüezi Berlin, vielen Dank für diese sehr ehrenvolle Einladung. Ich habe mich unglaublich gefreut. Ich habe mich so gefreut, dass ich Ihnen gestehen muss, dass ich wahrscheinlich ein kleines bisschen überziehen werde. Aber ich kann Ihnen versprechen, Sie werden es nicht merken. Die Zeit drängt tatsächlich und drängend sind die Fragen. Ich möchte heute Abend mit Ihnen gemeinsam über einen Begriff nachdenken, der zurzeit in aller Munde ist, in der Wirtschaft, in der Politik, in der Kunst, in der Kultur, überall. Es ist der Begriff der Transformation. Liebe Frau Völkers, Sie stehen vor und in einer Transformation. Sie werden in Zukunft ohne diese wunderbare Kulturstiftung auskommen müssen. Und für Sie, liebe Bundeskulturstiftung, gilt natürlich dasselbe. Auch Sie werden in Zukunft ohne Frau Völkers auskommen müssen. Und wie für Sie bedeutet für uns alle Transformation Abschied nehmen. Abschied nehmen von vielen Dingen, die uns lieb und teuer geworden sind. In der Energiepolitik, in der Umweltpolitik, in der Bildungspolitik, in der Wirtschaftspolitik, Transformation hier, Transformation dort, Transformation überall. Die Transformation, die von uns verlangt wird, ist aber nicht zuerst eine wirtschaftliche oder eine politische. Es ist zuerst eine kulturelle Transformation. Wir stehen mitten in ihr. Beschreibt denn Kultur nicht, was uns wichtig ist, was uns teuer ist, was uns heilig ist sogar? Und wenn es unsere Kultur ist, dann ist es ja auch meine und deine und ihre und unsere. Und das müsste dann, streng logisch argumentiert, eine Transformation für jeden von uns bedeuten. Ganz direkt in seinem eigenen Leben. Bin ich bereit dazu? Sind wir bereit dazu? Manchmal denke ich noch nicht. Wir haben uns an so vieles gewöhnt. Aber an einen Gedanken irgendwie noch nicht, dass diese Transformation in unserer Kultur beginnen muss und in der Art und Weise, wie wir miteinander leben wollen. Wir Menschen zeichnen uns durch ganz viele besondere Fähigkeiten aus. Und eine davon, eine besonders wertvolle, ist die Fähigkeit, zweckmäßig zu denken. Wie muss ich es angehen, um eine Rede zu schreiben, eine Rede zu halten? Wie muss ich es angehen, um eine Institution erfolgreich zu leiten? Wie muss ich es anstellen, ein Unternehmen erfolgreich zu führen? Diese instrumentelle Vernunft hat unsere Gesellschaft weit entwickelt. Die technologischen Fortschritte alleine in meiner Lebenszeit sind atemberaubend. Wir haben der instrumentellen Vernunft viel zu verdanken, im Guten, im sehr Guten, im Schlechten und im sehr Schlechten. Die Fortschritte, die uns die instrumentelle Vernunft geschenkt hat, die durch sie möglich wurden, führen uns ohne Transformation direkt in die eigene Vernichtung. Die instrumentelle Vernunft braucht ein Korrektiv, das Korrektiv der kritischen Vernunft. Wir können die Dinge nicht mehr nur einfach richtig machen. Wir müssen vor allem die richtigen Dinge machen. Und wir haben viel falsch gemacht. Und seit dem 24. Februar liegt es offen auf dem Tisch, was wir alles falsch gemacht haben. Krieg entwertet, Er entwertet menschliches Leben und er entwertet politische Weltanschauung. Er entwertet alles und er entwertet alles bis zum Bankrott. Die Illusionen, die Selbsttäuschungen, die Fehleinschätzungen, unsere eigene Blindheit. Kritische Vernunft macht nicht Halt vor der eigenen Position. Und da wir ja heute hier in dieser illustren Runde sind, werden Sie mir nachsehen, dass ich ein paar Fragen habe, zum Beispiel an die Regierung der Bundesrepublik Deutschland, an die Sozialdemokratie in Deutschland. Müsste sie sich zum Beispiel nicht einmal fragen, wie die soziale Kälte der Hartz-IV-Reformen zusammenhängt mit der chauvinistischen und machistischen Energie- und Außenpolitik der damaligen Regierung? Und die Grüne Partei, müsste sie sich nicht fragen, wie sie den Menschen ins Zentrum ihrer ökologischen Politik stellen kann? Wo ist der Humanismus in der ökologischen Transformation? Ökologische Politik muss nicht unbedingt demokratisch sein. Und evidenzbasierte Wissenschaft, die doch im Zentrum ihrer Politik steht, mit gutem Recht. Wie passt das eigentlich zusammen mit der Medizin, mit der Homöopathie? Und die Dritten in der Regierung, die Liberalen, müssten sich doch einmal kritisch fragen, wie man es wagen kann, in diesen Tagen schon wieder von Wachstum, Fortschritt und Produktivität zu reden, wenn doch genau Wachstum, Fortschritt und Produktivität uns in diese Lage geführt haben. Wir tun alle gut daran, uns diesen schmerzhaften Fragen zu stellen. Die instrumentelle Vernunft hat die Hegemonie, fast die totale. Und das ist ein Problem. In der Bildungspolitik spricht man in diesem Zusammenhang von Kompetenzen. Und ich bin ja auch in der Bildung tätig. Seit über 20 Jahren unterrichte ich an Kunsthochschulen. Noch vorletzte Woche stand ich vor einer Klasse. Und von den 10 Menschen, die in diesem Raum waren, kannte niemand Descartes. Und von den 10 Menschen, die in diesem Raum waren, kannte niemand den Namen Heinrich von Kleist. Und was denken Sie, wie viele Menschen in diesem Raum, von diesen jungen Menschen in diesem Raum, haben in ihrer Schulzeit das Märchen von des Kaisers neuen Kleidern gehört? Niemand. Ich hielt das immer für einen Kollateralschaden. Ein Kollateralschaden kompetenzorientierter Bildungspolitik. Aber heute bin ich anderer Meinung. Heute glaube ich, dass dahinter eine Absicht steckt. Descartes, der Discours de la Méthode, ist die Grundlage für den Erfolg der westlichen Gesellschaft, ist die Grundlage für die positivistische Wissenschaft. Es ist der Anfang des kategoriellen Denkens, aber es ist eben auch der Anfang der Perversion dieses kategoriellen Denkens. Es ist auch der Anfang der Perversion der positivistischen Wissenschaft. Wer nur von einer Kategorie etwas versteht, der versteht auch davon gar nichts. Und Sie können Kategorie meinetwegen durch Bubble ersetzen. Das Märchen von des Kaisers neue Kleider beweist die Macht der Sprache, die Macht der Wahrheit und wie soziale Gruppen, die nach einer absoluten Hierarchie funktionieren, eine kognitive Blindheit entwickeln. Und die Erzählung Michael Kohlhaas von Heinrich von Kleist macht das Problem des moralischen Exzesses deutlich. Und in einer Gesellschaft, die ausschließlich nach dem Wie und nicht nach dem Warum fragt, ist die Lektüre von Kleist, von Descartes und Grimm der eigenen Karriere zumindest nicht förderlich, schädlich, eigentlich subversiv, nicht integrierbar. Aber können wir es denn wagen? Können wir diese Transformation denn überhaupt angehen? Haben wir denn eigentlich den Mut? Wann sind wir mutig? Immer dann, wenn wir wissen, wir kämpfen für eine gerechte Sache. Immer dann, wenn wir wissen, wir kämpfen nicht für unser Eigeninteresse, sondern für das Gemeinwohl. Gerechtigkeit ist das, was uns motiviert. Und die Liebe zur Freiheit. Und wer das nicht versteht, was das ist, die Gerechtigkeit und die Freiheit, der soll ein Kind fragen oder in die Ukraine schauen. Was das alles bedeutet, ich möchte Ihnen gerne ein Beispiel geben. Nehmen wir einmal Folgendes an. Ein Schriftsteller in seinen mittleren Jahren mit einem Werk, einem literarischen Werk, mir gar nicht so unähnlich, erhält eine Einladung. Eine Einladung an eine Universität, an eine große, wichtige Universität. Man will dort eines seiner Theaterstücke erforschen, diskutieren, sogar aufführen. Der Schriftsteller freut sich, er fühlt sich geehrt. Er wird eine Reise machen dürfen, Menschen kennenlernen in einem Land, das er vorher noch nie besucht hat. Und dieses Land ist China. Soll er diese Einladung annehmen? Soll er mit dieser Universität zusammenarbeiten? Mit wem würde er zusammenarbeiten? Wer sind die Menschen an dieser Universität? Warum haben sie sein Stück ausgewählt? Wir wissen doch, China ist eine Diktatur. Ein Mann entscheidet, totalitär, total. Alles läuft auf diesen Mann zu. Und wenn er nicht einverstanden ist, bewegt sich nichts, keine Universität und kein Schriftsteller wird eingeladen. Dieser Mann allerdings, der diesen Schriftsteller eingeladen hat über seine Universität, der will diesen Schriftsteller vernichten. Und Sie finden das übertrieben? Nein, dieser Diktator hat die Grundlagen, die die Arbeit dieses Schriftstellers überhaupt erst ermöglichen, vernichtet. Das Recht auf freie Meinungsäußerung hat er vernichtet in Hongkong. Erinnern Sie sich? Vernichtet hat er alle Kinder, die schreien könnten, der Kaiser ist nackt. Auf der anderen Seite, alle lassen sich ja einladen. Mehr noch, man balgt sich darum, eine Einladung zu bekommen. Man balgt sich um den Marktzugang in der Wirtschaft. Das pazifische Jahrhundert wird auch ein chinesisches sein. Wir müssen also auch diese Märkte erobern. Meine eigene Hochschule kooperiert mit einer chinesischen Hochschule. Und diese chinesische Hochschule wiederum kooperiert, wen wundert's, mit der Armee der chinesischen. Informationsaustausch, Wissenstransfer, interkulturelle Begegnung und so weiter. Aber dieses Wissen, diese Information, dieses Know-how wird benutzt, um die Demokratie zu zerstören, um die Demokraten und Demokratinnen zu vernichten. Und wie begründet diese Hochschule die Kooperation? Natürlich mit der instrumentellen Vernunft. Ein Exponent dieser Hochschule und ein Exponent dieser Kooperation mit China lässt sich folgendermaßen zitieren: Die Standards für gutes Design sind in China dieselben wie in Europa. Das ist die Perversion der instrumentellen Vernunft. Das ist die Negation der kritischen Vernunft. Denn in China designt man Unterdrückung, Überwachung, designt man Diktatur. Mit der instrumentellen Vernunft kann man eine Hochschule so erfolgreich betreiben, wie das Konzentrationslager der Uiguren. Und es ist diese Haltung, die uns hierher geführt hat, in die Falle, nicht heute Abend, gesellschaftlich. Und davon müssen wir uns befreien. Das ist die Transformation, in der wir uns befinden. Und es liegen noch ziemlich viele toxische Assets, toxische Kooperationen in ziemlich vielen Stiftungen. Und ich weiß, dass Sie es wissen. Und ich weiß, dass Sie sich fürchten, es anzugehen, diese Aufgaben, dass Sie nämlich Punkt für Punkt Ihrer Kooperationen durchgehen müssen. Und dass das viel Arbeit macht. Sie müssen. Und dass es viel Kritik geben wird. Und Sie müssen. Und dass es viele Schmerzen verursachen wird. Und Sie müssen. Und viele schwere Entscheidungen. Und Sie müssen. Vielleicht haben Sie es vernommen, vielleicht haben Sie es gehört. Ich habe mich in den letzten Wochen gegen das toxische Sponsoring gewandt bei den Salzburger Festspielen. Warum? Ich darf hinzufügen, dass ich gerade gestern die Nachricht erhielt, dass die österreichische Bundesregierung einen Code of Conduct für die Kulturinstitutionen einführen will bis Herbst. Ich bin sehr glücklich darüber. Das war eine der Forderungen, die Jana Ross und ich gestellt haben. Warum haben wir das gemacht? Das hat im Wesentlichen drei Gründe. Erstens geht es darum, die Institutionen zu schützen, die demokratischen. Wir brauchen sie noch und wir brauchen sie umso dringender in dieser Situation. Wir können es uns nicht leisten, diese Institutionen von innen her kaputt zu machen, durch die Vergiftung mit Geld. Und ich lebe in Zürich und ich weiß, was das bedeutet, Vergiftung durch Geld, gerade in der Kultur. Wir kennen die Probleme der Bühle-Stiftung am Kunsthaus und wir haben die Geschichte erlebt mit der Flick-Stiftung und wir wissen, was es bedeutet, wenn eine ganze Kultur bis in die persönlichen Beziehungen vergiftet wird dadurch. Das können wir nicht zulassen. Wir brauchen die Institutionen. Der zweite Grund ist ein persönlicher. Im letzten Sommer besuchte ich die schönste Stadt des Universums, auch Berlin, aber daneben gibt es noch Venedig, die Architekturbiennale. Zum Thema How Will We Live Together, das war der Titel dieser wunderbaren Ausstellung, die einige der herausragendsten Forscherinnen und Künstlerinnen und einige der hervorragendsten Institutionen der Welt in dieser wunderbaren Lagunenstadt vereinigt hat. How Will We Live Together? Und der Hauptsponsor, ich saß beim Eingang und bin rückwärts wieder raus, der Main Donor war Qatar Museums. Die Perversion ging so weit, dass in der Ausstellung, die mit den Mitteln der Post-Colonial Studies die Spuren der Sklaverei in den Arbeitsverhältnissen des modernen Nigeria untersucht hat, das alles war bezahlt von einer totalitären Monarchie, die für die Ausbeutung der Arbeit berühmt ist. Und Qatar Museum hat ein Etat von 1 Milliarde Dollar jährlich für Ankäufe. Und ich weiß, da müssen der Bundeskulturstiftung die Augen übergehen. Was höre ich so oft? Es gibt kein sauberes Sponsoring. Wer Geld nimmt, macht sich schuldig. Das ist natürlich blanker Unsinn und blanker Zynismus. Es gibt sehr wohl Unternehmen, die auf ehrliche Weise ihr Geld verdienen. Und sehr wohl haben die ein Recht, Partnerinnen zu sein. Und wir brauchen sie. Brauchen wir weniger Geld? Vielleicht. Aber wir brauchen vor allem anderes Geld. Und das wird auch bedeuten, dass die Rolle, die sich die öffentliche Hand in der Kultursubvention gibt, tüchtig überdenken muss. Der Zwang der Theater, der Museen zur Eigenwirtschaftlichkeit hat sie auch in diese Situation gebracht. Und gerade auch, wenn es sie nicht gäbe, die untoxischen Sponsoren, dann müssten wir sie schaffen, denn Gerechtigkeit ist die erste Tugend sozialer Institutionen. Gerechtigkeit ist die erste Tugend sozialer Institutionen und ich wiederhole es zweimal, weil es leider nicht von mir ist, sondern von John Rawls. Und ausgerechnet in Salzburg hielt ich einen Vortrag über Double Standards, toxisches Sponsoring, vor einem Jahr. Und irgendwie war die Stimmung im Saal frozen, nennt man das, glaube ich. Und ich fand dafür keine Erklärung, bis ich dann am 6. März diesen Jahres die Enthüllungen der Mining Secrets dieser hervorragenden Journalistinnen und Journalistinnen gelesen habe, die diesen Sponsor Solway in Verbindung brachte mit Menschenrechtsverletzungen, Umweltverschmutzung in Guatemala. Und da wären wir beim dritten Grund. Und für mich ist das der wichtigste und der zentrale, weil es etwas zu tun hat mit der Kulturstiftung des Bundes. Dieses kleine Land in Zentralamerika. Seit 30 Jahren habe ich eine affektive Beziehung zu Guatemala. Und das, obwohl ich kein einziges Mal in meinem Leben dort war. Ich habe Süd- und Mittelamerika viel bereist. In dieses Land bin ich leider bis heute nicht gekommen. Aber ich habe die Bücher gelesen. Ich habe einer großen Frau zugehört, einer Indigena, einer Dichterin, einer Aktivistin, einer Feministin, einer Umweltaktivistin, einer Frau, die ihren Vater, ihre Mutter und viele, viele Freunde und Verwandte verloren hat durch Mord, durch einen Völkermord, durch einen Bürgerkrieg, der 30 Jahre dauert, ein Krieg gegen die Indigenen, ein Krieg um das Land, ein Krieg um die Minen, ein Krieg um den Profit. Ich habe die Bücher dieser großen Frau vor 30 Jahren gelesen, die Bücher von Rigoberta Menchú. Die Friedensnobelpreisträgerin. Sie hat mir die Geschichte gezeigt und vor allem, wie ihre Geschichte mit meiner Geschichte zusammenhängt, nicht wahr? Wie die politischen Eliten mit den wirtschaftlichen Eliten in diesem Vernichtungskrieg kooperierten. Ihrem Zeugnis bin ich verpflichtet, weil Solway liegt in der Schweiz. Es ist keine Frage der Moral, es ist eine Frage des Überlebens. Und es war also, wenn Sie so wollen, die Trauer in ihrer guatemaltekischen Form, die mir die Literatur vermittelte und die mir die Verpflichtung, die Erlaubnis und die Rechtfertigung gab, diese wunderbare Institution der Salzburger Festspiele, dieses wunderbare Theater anzusprechen und zu bitten, dass sie in diese Transformation einsteigt. Die Trauer. Ich habe in den letzten Wochen sehr viel Mahatma Gandhi gelesen, weil ich lernen wollte, wie die Machtlosen zu politischer Gestaltungskraft kommen. Im Zentrum von Mahatma Gandhis politischem Engagement steht die Religion. Und ich habe mich gefragt, ob es die Religion braucht, um uns in eine politische Bewegung zu bringen. Aber nein, ganz im Gegenteil. Ich bin der Meinung, wir müssten die alten Götter bekämpfen. Es ist nämlich nicht so, dass wir in einer unreligiösen Zeit leben würden. Ich denke da vor allem an einen Gott, der hier heute Abend präsent ist. Ein Gott, den wir essen, ein Gott, den wir trinken, ein Gott, der uns heilt durch die Medikamente, ein Gott, der uns berauscht und ein Gott, der uns vernichten wird. Und es ist natürlich das Öl. Es ist Naphta, dieser Gott. Und wir müssen uns entziehen. Wir müssen uns unabhängig machen von dieser Religion. Und das wird uns Trauerarbeit kosten. Wir haben uns an sehr viele Dinge gewöhnt, sehr viele angenehme Dinge. Und wir werden sie nicht behalten können. Und sich der Wirklichkeit zu stellen, der Schrecklichen, der Schmerzhaften, der Ungerechten, ist die Voraussetzung für Transformation. Und seltsam, Trauer und Geschichte und die Zeitlichkeit, das sind ausgerechnet die beiden Fluchtpunkte der Kunst und der Kultur. Kunst ist nicht ausschließlich instrumentell. Kunst verbindet Kategorien. In der Kunst ist nichts auch ohne sein Gegenteil wahr. Und deshalb brauchen wir mehr von ihr. Deshalb müssen wir mehr Kunst wagen. Deshalb müssen wir mehr Demokratie wagen. Die Veränderungen sind kulturell, die Transformation betrifft unser Leben. Und ich denke da immer an meine Freundin Irina, die auf meine Frage, was es denn eigentlich sei, was im Sommer 2020 die Menschen in Minsk und in Belarus auf die Straße getrieben haben, was das eigentlich genau gewesen sei, hat sie gesagt, es war nicht ein theoretisches Konstrukt, es war die Einsicht, dass wir so nicht mehr weiterleben können. Es war die Not am eigenen Leben. Wir können so nicht mehr weiterleben. Wir müssen uns verändern. Müssen wir uns verändern? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich persönlich habe kein Recht, verzagt zu sein. Denn müssen wir uns verändern? Nein, wir können uns verändern. Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit und die Fähigkeit, diese Einsicht umzusetzen in Politik, in eine andere Gesellschaft. Meine Tochter hat neulich ein Buch aus der Buchhandlung zurückgebracht und das hatte den Titel «They both die at the end». Und einen Augenblick habe ich mich darüber aufgehalten, ist das wirklich nötig? Aber dann fiel mir ein, wie richtig das doch ist. Am Ende sterben beide, am Ende sterben wir alle. Aber bis dahin sind wir frei. Frei, das zu tun, was notwendig ist. Denn letzten Endes ist der Preis der Freiheit das eigene Leben. Davon erzählt die Literatur, das Theater. Davon erzählen die Menschen in der Ukraine. Deshalb beschämen sie uns. Deshalb inspirieren wir uns. Wir brauchen mehr davon. Wir müssen mehr Demokratie wagen. Wir müssen mehr Kunst wagen. Vielen Dank.
Sie hörten den Dramatiker und Schriftsteller Lukas Bärfuß und seine Rede zum 20-jährigen Jubiläum der Bundeskulturstiftung, gehalten in der vergangenen Woche im Silent Green Kulturquartier in Berlin.